drei Kapitel im Buch der Richter, die sich mit dem Richter Gideon befassen. Eine nicht ganz einfache Geschichte, wie die meisten Geschichten im Richterbuch. Es fängt damit an, dass es die Midianiter sind, unter denen diesmal Israel leidet. Das hatte ich ja letztes Mal schon angekündigt, wo wir ja gesehen hatten, dass die Midianiter eher als Verbündete der Israeliten erscheinen. Inzwischen ist es wohl anders geworden. Sondern die Midianiter sind wohl das Haupt einer Koalition von anderen nomadischen Völkern, die also die Israeliten bedrücken. Und das liegt wohl, ist wohl gar nicht mal sozusagen, dass jetzt wirklich das Land der Israeliten erobert worden ist, aber dass ihnen immer wieder die Ernte weggenommen wird von den Midianitern. Und ihnen auch nichts zu essen übrig bleibt und auf die Weise natürlich die Situation sehr schwierig ist. Und es heißt dann auch, was ja auch immer Stereotyp im Richterbuch wiederkehrt, dass die Israeliten dann zum Herrn schreien, der aber seinen Propheten schickt und sagt, ihr seid ja sozusagen selber schuld. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und alles das Gute getan und ihr seid von mir abgefallen. Und deswegen ist euch das geschehen. Und eigentlich weder sagt der Prophet, der diese Worte spricht, was Gott denn nun tun wird, noch gibt es eine Reaktion des Volkes auf diesen Vorwurf. Stattdessen erscheint der Engel des Herrn in Ophra. Man weiß nicht genau, wo das liegt, wahrscheinlich etwas nordöstlich von Jerusalem, noch auch von dem nördlich, auch vom heutigen Ramallah. Und will dort in Kontakt treten mit Gideon, dem Sohn des Joasch. Und der ist beschäftigt damit, Weizen in der Kälte, dass das nicht normal ist, werden wir gleich sehen, zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Und reagiert zunächst gar nicht auf den Gruß des Engels. Und als er dann schließlich doch zu ihm spricht, sagte ja, und der Engel ihm eben sagt, der Herr ist mit dir, sagt Gideon zu ihm, wo sehen wir denn, dass Gott mit uns ist? Uns geht es so furchtbar schlecht und die alten Erzählungen, dass Gott uns aus Ägypten errettet hat, was sehen wir heute davon? Niemand hilft uns bei den Midianitern. Und dann sagt ihm der Engel des Herrn, beziehungsweise der Herr, geh du in deiner Kraft, Israel zu retten. Also Gideon wird beauftragt gegen die Midianiter zu kämpfen. Und er hat auch da zunächst mal Bedenken, sagt sich, dass auch seine Familie unbedeutend ist und er der Jüngste in der Familie. Und das Zeichen, das er schließlich bekommt, ist, dass er eigentlich ein Opfer, eine Ziege und Brote vor die Gestalt, die mit ihm spricht, bringt. Und der Engel streckt dann seinen Stab aus, berührt das Ganze und das Opfer geht in Feuer auf. Und damit ist eigentlich bewiesen, dass es ein Engel ist und das gibt Gideon etwas mehr Mut. Und so behält er dann auch in der Nacht den Auftrag Gottes, den Altar des Baal, der seinem Vater gehört, niederzureißen, wo wir auch sozusagen nebenbei merken, dass die Situation offensichtlich ziemlich schlimm ist. Die Israeliten haben in ihren eigenen Häusern Altäre des Baal, der ja nun eben der kananäische Hauptgott ist, dem sie natürlich nicht dienen dürften. Und selbst der Mann, der beauftragt wird, die Israeliten zu retten, ist jemand, dessen Vater ein Baalsaltar hat. Also ziemlich schwierig. Und mitten in der Nacht also reißt Gideon den Altar nieder. Und am nächsten Morgen, als die Einwohner der Stadt das sehen, sind sie natürlich entsetzt über diese Verunehrung des Baal und wollen Gideon töten. Und dann sein Vater versucht dann schon seinen Sohn zu retten und sagt ihm, wenn wirklich Baal ein starker Gott ist, dann kann er das doch wohl selber dafür sorgen und den Schuldigen bestrafen. Also er versucht sozusagen das Problem abzuschieben, dass Baal selber eingreifen soll, um seine Ehre herzustellen und damit eigentlich gelingt es ihm, seinen Sohn zu retten. Und an diesem Tag bekommt Gideon dann auch einen zweiten Namen, Jerubbaal. Baal streite mit ihm. Und dann beginnt eigentlich die Vorbereitung zum Kampf gegen die Midianiter. In der Ebene Jezreel, das ist die Ebene, die so von Westen nach Osten, von südlich des Karmelgebirges bis ins Jordantal geht, wo heute die Stadt Bet-Shean liegt auf der anderen Seite. Dort sammelt man sich und es ist auch eben, es ist ein alter Verkehrsweg, eben um vom Westen des Landes, vom Mittelmeer in den Osten zu kommen und von da auch weiter nach Mesopotamien. Also von daher ist das ein Ort, der sich für Schlachten anbietet. Und es ist dort genau in der Mitte des Tals, nämlich an der Quelle von Charod. Das ist auch ein Ort, der heute bekannt ist, wo es auch eine Ortschaft gibt, ein Charod. Und da hat Gideon Zehntausende von Leuten, die mit ihm kämpfen, die er aus unterschiedlichen Stämmen zusammengerufen hat. Aber Gott sagt ihm, das sind zu viele. Denn dann wird niemand denken, dass ich Gott den Sieg gebracht habe, sondern die große Streitmacht. Und dann gibt Gideon zunächst mal die Möglichkeit, denen, die Angst haben, zu gehen. Aber es bleiben immer noch 22.000 kehren um, also ziemlich viele haben Angst. Und 10.000 bleiben aber übrig. Und so im Hintergrund steht hier möglicherweise auch durchaus das Gesetz im Buch Deuteronomium, das sagt, wenn ihr zur Schlacht zieht, gibt es Leute, die nicht mit in die Schlacht ziehen müssen und unter anderem auch die, die Angst haben. Auch damit sie nicht die Moral der anderen untergraben. Aber diese 10.000 sind eben Gott immer noch zu viel und er sagt also Gideon, dass er eine Probe machen soll, wie die Wasser aus der Quelle trinken, ob sie sich hinknien und also mit der Hand dann Wasser schöpfen und es trinken oder ob sie wie Hunde mit der Zunge Wasser lecken. Das tun weniger, das sind 300, die das tun und die werden dann ausgesucht. Und es ist eigentlich gar nicht klar, ob es sozusagen die besseren Kämpfer sind, dass jemand, der leckt, jemand ist, der vielleicht auch schneller wieder kampfbereit sein kann, oder ob einfach der Sinn der Probe nur war, möglichst wenige Kämpfer zu haben, damit eben Gott selber sagen kann, dass der Sieg auf sein Konto geht. Und Gideon will aber noch weitere Zeichen haben und geht das hätte ich noch vergessen vorher im Grunde genommen, bittet er auch noch Gott, ihm zu zeigen, dass er mit ihm ist, indem Gott Tau nur auf abgeschorene Wolle und nicht auf den Boden fallen lässt. Und nachdem dieser Test funktioniert, möchte Gideon das dann auch nochmal andersrum haben. Also er ist sich nie ganz sicher, dass Gott wirklich mit ihm ist. Und das geht eben nach dieser Probe mit den 300 Leuten noch so weit, dass Gott ihn dann schließlich in das Lager der Midianiter schickt. Und dort hört er dann eben, wie zwei Midianiter über einen Traum reden. Und er merkt, dass die Midianiter diesen Traum so deuten, dass er ihr Lager erobern wird und damit, dass er das auch sozusagen aus Feindesmund gehört hat, gibt ihm offensichtlich noch mehr Mut. Und als Schlachtplan hat er eigentlich auch gar keinen militärischen Plan, also keinen Plan, wie mit Waffen gekämpft werden soll, sondern sagt seinen Kämpfern, dass sie ein Schofar und leere Krüge mit Fackeln mitnehmen sollen. Und dann, als der Kampf beginnt, eben plötzlich die Krüge wegziehen von den Fackeln, sodass plötzlich Licht da ist und in die Schofarhörner blasen sollen. Und das erschreckt den Feind natürlich und lässt die Streitmacht viel größer erscheinen, als sie ist. Und auf diese Weise gelingt es ihm, die Midianiter zu schlagen, obwohl die Könige entkommen aber noch. Und während er die verfolgt, bekommt er Ärger mit Männern aus dem Stamm Ephraim, die ihm sagen, warum hast du uns nicht auch gerufen, gegen Midian zu kämpfen? Und die kann er beschwichtigen. Und als er dann über den Jordan setzen will, bei den Orten von Sukkot und Penuel, die auch bei dem der Verbindung mit der Jakobsgeschichte, als Jakob den Jabbok überschreitet, werden diese beiden Orte auch erwähnt. Als er da hinkommt, weigern sich die Leute, ihm und seinen müden Kämpfern Stärkung zu geben, weil sie sagen, du hast ja die Könige noch nicht in deiner Hand. Wieso sollen wir dich jetzt sozusagen, sollen wir dir jetzt schon helfen? Und es gelingt ihm dann, die beiden midianitischen Könige zu fassen. Und bei der Rückkehr tötet er dann in Sukkot die Ältesten und in Penuel alle Einwohner der Stadt als Rache dafür, dass sie ihm nicht geholfen haben. Und schließlich tötet er auch die beiden Midianiter-Könige. Und es sieht so aus, dass er das nur tut, weil er erfährt, dass sie auch seine Verwandten, seine Halbbrüder getötet haben. Er sagte, wenn ihr die nicht getötet hättet, hätte ich euch am Leben gelassen. Und nach diesem erfolgreichen Kampf wird ihm von den Israeliten die Königsherrschaft angetragen. Also es kommt nicht direkt das Wort König vor, aber es wird ihm eben angeboten, über Israel als König zu herrschen. Vom Verb her wird das so gesagt. Und eben auch gesagt, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn sollen herrschen. Also dass eine Dynastie gegründet werden soll. Aber Gideon lehnt das ab, weil er sagt, Gott soll der eigentliche König sein. Andererseits errichtet er aber ein Ephod mit der Beute von den Midianitern und die Israeliten fangen an, das im Grunde genommen wie ein Götzenbild zu behandeln. Und das steht natürlich auch im Widerspruch dazu, dass er das Königtum abgelehnt hat. Und so als Zusammenfassung hören wir dann, dass er eben noch ziemlich lange gelebt hat, als Privatperson sozusagen, und 70 Söhne von vielen Frauen hatte. Und dann in hohem Alter starb und nach seinem Tod die Israeliten wieder dem Baal dienen. Also
Die Frau Fichtbauer hatte eine Frage.
Ja, und zwar ob sich im Hebräischen das Verb sein, und zwar Gott sei mit dir oder Gott ist mit dir, ob man das so säuberlich unterscheiden kann. Es halt der Ewige ist mit dir. Also hier heißt es hier im Text von dem Eli Assis. Also in meiner Bibel steht, der Engel sagte, der Ewige sei mit dir. Wenn es sei mit dir ist, ist das eine etwas andere, hat es eine
Richtig.
andere Funktion. Und dann bräuchte der Gideon ja auch nicht zu sagen, Moment mal, der ist doch gar nicht mit mir und uns, ne? Aber sei mit dir. Ja, ich weiß nicht, mich erinnert, und es heißt ja hier, das ist nicht wörtlich gemeint, sondern vor allem, das soll das Gespräch eröffnen. Das fiel mir dann ein, dass man das vielleicht gar nicht so ernst und eng interpretieren muss. Mir fiel dann das bayerische wie heißt nochmal,
Grüß
Wasser?
Gott.
Grüß Gott. Das ja auch eigentlich nur so eine Floskel am Anfang ist, um ein Gespräch vielleicht zu eröffnen. Also wie ist das ist und sei, wie ist das zu verstehen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie wir eben gleich in dem Text sehen werden. Man kann es vom Hebräischen her nicht eindeutig sagen. Es ist ohne
So.
Verb. Und
Ja.
Luther hat das in seiner Übersetzung bewahrt. Bei Luther heißt es nämlich, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Also auch Luther hat kein Verb
Aha.
übersetzt und gibt im Grunde genommen genau so, wie es wörtlich im Hebräischen steht. Und ich habe also auch erst überlegt, ich hatte erst auch als Wunsch sozusagen es übersetzt und auch gerade auf die Weise, wie es hier benutzt wird, habe ich dann doch gedacht, dass es vielleicht besser ist, mit ist zu übersetzen, aber es lässt sich nicht eindeutig entscheiden. Ja, damit kommen wir dann auch schon zu unserem ersten Text. Also ich habe diesmal zwei Verfasser, Eli Assis ist mir gerade entfallen. Meir Bar-Maimon ausgewählt. Von Eli Assis sind es zwei Texte. Eli Assis ist Professor für Bibel an der Bar-Ilan-Universität, die eher orthodox geprägt ist. Und das heißt auch, soweit es um Bibelforschung geht, dass es eher Exegeten sind, die sich mit der modernen Quellenscheidung schwer tun. Und vielleicht nicht ausdrücklich ablehnen werden, aber sich normalerweise, zumindest wenn es um die Tora geht, sich damit nicht befassen. Und was sie stattdessen machen, das hatten wir auch letztes Mal schon gesehen, dass das in Israel ziemlich häufig ist heute, den Text, wie er eben so als Ganzer uns vorliegt, als eine literarische, in seiner literarischen Gestalt zu sehen, ihn ernst zu nehmen, so wie wir ihn vor uns haben, und auf die Weise zu versuchen, ihn auszulegen. Und an einer Stelle sagt Elias Sis auch dazu, dass es vielleicht auch so ein bisschen ein Unterschied zwischen der Methode der Quellenscheidung und der literarischen Analyse ist. Die Quellenscheidung beruht ja darauf, dass immer, wenn ein Widerspruch im Text ist, man sagt, okay, das waren halt zwei unterschiedliche Quellen, die man später zusammengenommen hat. Und Assis sagt, in der Literatur ist das durchaus nicht notwendig. Texte und gerade auch Personen können widersprüchlich sein. Ich muss nicht versuchen, alles auszugleichen. Und das ist auch gerade für die Person Gideons, für ihn ganz wichtig zu sagen, dass es auch durchaus schlüssig ist in dem Text, dass er im Grunde genommen eine in sich widersprüchliche Gestalt ist und es gar nicht nötig ist, sozusagen zu versuchen, das zu glätten oder in zwei unterschiedliche Quellen zu teilen, sondern dass das durchaus Sinn macht, dass er so dargestellt wird. Ja, der erste Text, den ich von ihm ausgesucht habe, der bezieht sich auf die Begegnung des Engels eben mit Gideon in Richter 6. Und da kommt auch wirklich die Frage, denke ich, die theologisch eine ganz wichtige Frage ist und natürlich auch in der Bibel immer wieder auftritt, wie kann ich Zeiten von Unterdrückung und Not interpretieren? Interpretiere ich sie als Strafe Gottes, so wie es eben auch der Prophet Gottes hier in unserem Text tut? Oder wie es vielleicht Gideon sieht, sehe ich das als Zeugnis dafür, dass Gott sich nicht mehr für die Menschen interessiert und sie ihrem Schicksal überlässt? Ja, also so jetzt zu Elias Sis. Und der Engel des Ewigen kam und setzte sich unter die Terebinte in Ophra, die Joasch, dem Ahiha Esri, gehörte, und Gideon, sein Sohn, drosch Weizen in der Kälte, um ihn vor Midian zu bergen. Der erste Teil des Verses scheint für den weiteren Verlauf der Handlung bedeutungslos, denn sofort im nächsten Vers offenbart sich der Engel Gideon. Diese Beschreibung soll darauf hinweisen, dass Gideon zu diesem Zeitpunkt nicht auf den Engel eingeht. Der erste Teil des Verses beschreibt das Kommen des Engels. Aber Gideon im zweiten Teil des Verses wendet sich dem Engel nicht zu, sondern fährt mit seiner bisherigen Beschäftigung, dem Dreschen des Weizens, fort. Dieses Bild symbolisiert die Distanz Gideons vom Engel und seiner Botschaft und ist ein vorausnehmender Hinweis auf Gideons Gefühl des Abgetrenntseins vom Ewigen, das das Hauptthema des Abschnitts ist. Das Dreschen des Weizens durch Gideon veranschaulicht die schwere Lage, in der sich Israel befindet. Gideon drischt den Weizen in der Kälte, die für das Zertreten von Trauben gedacht ist, und nicht auf der Tenne, um sein Tun vor Midian zu verbergen. Die Anrede des Engels an Gideon, der Ewige ist mit dir, ist nur ein Gruß zur Eröffnung des Gesprächs. Und angesichts dessen verwundert Gideons Antwort an den Engel. Er antwortet heftig und leugnet mittels einer rhetorischen Frage die Feststellung, dass der Ewige sich mit ihnen befindet. Er gründet seine Worte auf einen Vergleich zwischen der schweren Lage, in der sich das Volk befindet, eine Lage, aus der der Ewige sein Volk nicht gerettet hat, und Ereignissen der Vergangenheit, bei denen der Ewige sein Volk aus seinen Bedrängnissen gerettet hat. In Notsituationen bestand die Erwartung eines direkten Eingreifens des Ewigen, vielleicht auf wunderbare Weise. Eine Erwartung, die sich auf verschiedene Traditionen des Volkes über Zeichen und Wundertaten, die der Ewige an ihm in der Vergangenheit getan hatte, gründete. Vergleiche zum Beispiel in Psalm 44 und 78. Gideons Folgerung ist, dass der Ewige sein Volk im Stich gelassen hat. Und daher ist er empört über den Gruß des Engels, der Ewige ist mit dir. Wie sehr das Thema in Gideons Adern brannte, kann man daraus ersehen, dass er selbst einem bloßen Gruß gegenüber, der nicht wörtlich gemeint ist, sondern vor allem das Gespräch eröffnen möchte, dem Hören der Worte, der Ewige ist mit dir, gegenüber nicht gleichgültig bleiben konnte, heftig auf sie reagierte und seinen Standpunkt, dass der Ewige nicht mit dem Volk Israel ist, zum Ausdruck bringt. die schwere Enttäuschung, die Gideon ergriffen hat, weil der Ewige davon absieht, sein Volk zu retten, ergibt sich aus der Rhetorik seiner Worte. Ist etwa der Ewige mit uns? Und warum hat uns dann all das getroffen? Und wo sind all seine Wundertaten, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sagten, hat nicht der Ewige uns aus Ägypten heraufgeholt? Und jetzt hat uns der Ewige im Stich gelassen und uns in die Handfläche Midians gegeben. Gideons Worte teilen sich in zwei Teile. Im ersten Teil gibt es zwei Sätze, von denen sich der erste auf die Gegenwart und der zweite auf die Vergangenheit bezieht. Auch im zweiten Teil gibt es zwei Sätze, die den Behauptungen des ersten Teils ähnlich sind, aber in umgekehrter Reihenfolge. Der erste Satz betont, dass der Ewige in der Vergangenheit sein Volk gerettet hat, und der zweite bezieht sich wieder auf die Gegenwart. Die Doppelung in Gideons Worten soll seine Anklagen hervorheben. Durch die Umkehrung der Reihenfolge betont er die gegenwärtige schwere Lage. Gideons Fragen sind rein rhetorisch und die Benutzung dieses Stils verstärkt seine harte Feststellung nur. Er beendet seine Worte mit einer eindeutigen Feststellung. Und jetzt hat uns der Ewige im Stich gelassen und uns in die Handfläche Midians gegeben. Darüber hinaus beschuldigt Gideon den Ewigen direkt und stellt dessen Eingreifen und die Rettung Israels in der Vergangenheit dem Absehen des Ewigen von der Rettung Israels in der Gegenwart gegenüber. Der Name des Ewigen erscheint in zwei parallelen Lagen. Hat nicht der Ewige uns aus Ägypten heraufgeholt? Und jetzt hat uns der Ewige im Stich gelassen. Anstatt kurz zu formulieren und zu sagen, hat nicht der Ewige uns aus Ägypten heraufgeholt und uns jetzt im Stich gelassen, wiederholt Gideon den Namen des Ewigen, um ihm direkt und heftig die Verantwortung für die gegenwärtige Lage aufzuerlegen. Gideons Rebellion gegen den Ewigen wird noch deutlicher in der Parallele zwischen seinen Worten und den Mahnworten des Propheten, die diesem Abschnitt vorangehen. Das haben wir jetzt hier in der Tabelle. Zunächst mal die Einleitung: Der Ewige schickte einen Propheten zu den Kindern Israels und Gideons Frage, bitte mein Herr, ist etwa der Ewige mit uns und warum hat uns dann all das getroffen? Und dann eben die große Parallele des Bezugs auf Ägypten. Ich habe euch aus Ägypten heraufgeholt und euch aus dem Sklavenhaus herausgeholt. Ich habe euch aus der Hand Ägyptens gerettet und aus der Hand all derer, die euch bedrücken, und habe sie vor euch vertrieben. Während Gideon eben die Frage stellt, und wo sind all seine Wundertaten, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sagten, hat nicht der Ewige uns aus Ägypten heraufgeholt. Und dann kommen die unterschiedlichen Folgerungen eben des Propheten, und ihr habt nicht auf meine Stimme gehört, und bei Gideon, und jetzt hat uns der Ewige im Stich gelassen und uns in die Handfläche Midians gegeben. Wie der Prophet, so bezieht sich auch Gideon auf die Wundertaten des Ewigen an Israel, als er es aus Ägypten herausgeholt hat. Aber Gideon benutzt diesen Präzedenzfall in einer dem Propheten gegenüber umgekehrten Form. Nach den Worten des Propheten hat Israel den Ewigen verraten, indem es nicht auf dessen Wegen ging, obwohl der Ewige es aus Ägypten gerettet hatte. In den Worten Gideons dann ist es dagegen der Ewige, der sein Volk im Stich gelassen hat, indem er davon abgesehen hat, es jetzt zu retten, wie er es aus Ägypten gerettet hat. Der Engel eröffnet seine Worte mit der Rettung aus Ägypten und schließt sie mit der Anklage gegen Israel. Und ihr habt nicht auf meine Stimme gehört. Gideon eröffnet seine Worte mit der Rettung aus Ägypten und schließt sie mit der Anklage gegen den Ewigen. Und jetzt hat uns der Ewige im Stich gelassen und uns in die Handfläche Midians gegeben. Die Worte Gideons, die denen des Engels völlig entgegengesetzt sind, bauen eine weitere Schicht in der Darstellung des religiösen Problems, um das es geht. Sie enthüllen, wie weit Israel vom Ewigen entfernt ist. Vorher haben wir gesehen, dass die Tatsache, dass keine Reaktion auf die Worte des Engels kommt, die Gleichgültigkeit des Volkes dem Propheten des Ewigen und seiner Mahnung gegenüber darstellen soll, sowie die enorme Glaubenskrise, die das Volk infolge der harten midianitischen Versklavung heimgesucht hat. Hier sehen wir einen frontalen Konflikt und Streit zwischen dem Propheten und Gideon. Angesichts all dessen ist es schwer zu verstehen, warum gerade Gideon, dessen Glauben an den Ewigen so zaudernd ist, gewählt wurde, der Gesandte des Ewigen zur Rettung Israels zu sein. Sofort nach Gideons rebellischen Worten heißt es, und der Ewige wandte sich ihm zu und sagte zu ihm, mit dieser deiner Kraft wirst du Israel aus der Hand Midians retten. Habe nicht ich dich gesandt? Bis jetzt war es der Engel, der zu Gideon sprach. Auch in der Fortsetzung in Vers 20 bis 22 werden wir wieder entdecken, dass der Engel der Redende ist. Obwohl Gideon erst am Ende der Begegnung entdeckt, dass es sich um den Engel des Ewigen handelt. Es ist also klar, dass nicht der Ewige höchst selbst es ist, der zu ihm spricht, sondern der Engel. Derselbe Engel, der sich Gideon in menschlicher Gestalt geoffenbart hat. Es ist also interessant, dass der Engel hier als der Ewige bezeichnet wird, gerade nach Gideons rebellischen Worten gegen ihn. Was ist diese Kraft Gideons, mittels derer ihm befohlen wird, Israel zu retten? Nach der Meinung einiger Ausleger, Radak und Ralbak, ist die Kraft, die der Ewige ihm während des Gesprächs, die Kraft, die der Ewige ihm während des Gesprächs hinzufügt, gemeint. Nach der Meinung anderer, Rabbi Yosef Kara und Rabbi Yeshaya von Trani, bezieht sich der Engel des Ewigen auf die physische Kraft, die Gideon von Anfang an hatte. Manche erklären, dass seine Kraft beim Dreschen des Weizens gemeint ist, und andere, dass es seine Kraft und sein Mut, den er in seinem Stehen vor dem Engel gezeigt hat, ist. Die plausibelste Erklärung ist, dass dies sich auf die Worte bezieht, die Gideon dem Engel sagte. So legten es unsere Weisen seligen Angedenkens aus im Midrash Tanhuma. Da sich an Gideon ein Verdienst fand, dass er sie verteidigte, erschien ihm sofort der Engel, wie es heißt, dass der Engel des Ewigen zu ihm kam und zu ihm sagte, geh in dieser deiner Kraft, in der Kraft der Verteidigung meiner Kinder. Wäre es doch so, dass sie das Volk mit gerechtem Urteil richten, dass sie die Generation verteidigen. Obwohl Gideon gegen den Ewigen rebelliert, ergibt sich aus seinen Worten große Sorge um sein Volk. Der Engel wendet sich im Singular an ihn. Der Herr ist mit dir. Gideon antwortet im Plural, als Vertreter des Volkes. Ist etwa der Ewige mit uns? Jetzt zeigt sich, dass die Wurzel seiner Rebellion gegen den Ewigen nichts anderes als die Sorge um sein Volk ist. In der Antwort auf den Gruß des Engels, der Ewige ist mit dir, benutzt Gideon siebenmal den Plural. Ist etwa der Ewige mit uns? Und warum hat uns dann all das getroffen? Und wo sind all seine Wundertaten, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sagten, hat nicht der Ewige uns aus Ägypten heraufgeholt? Und jetzt hat uns der Ewige im Stich gelassen und uns in die Handfläche Midians gegeben. Diese Pluralform stellt Gideon als jemanden dar, dem es vor allem um die Not seines Volkes geht. Daher ist es plausibel, dass der Engel, als er zu ihm sagt, geh in dieser deiner Kraft, sich auf die Kraft der Empathie Gideons mit seinem Volk bezieht. Gideon wird gewählt, das Volk zu retten, wegen seines sorgenden Bezugs zu ihm. Diese Eigenschaft ist von höchster Wichtigkeit bei der Wahl eines Anführers Israels. Ja, soweit die Auslegung von Assis zu der Begegnung zwischen Gideon und dem Engel. Sind dazu Anmerkungen, Fragen? Herr Müller.
Ja, hier fällt auf, ganz am Schluss, dass also der Gideon die Versündigung der Israeliten völlig ignoriert. Es ist kein Wort davon, dass er sagt, hier, wir machen es wieder gut oder wir ändern uns, eine Teschuwa vielleicht, ja. Es ist kein Wort davon.
Ja, man könnte wirklich sagen, dass diese beiden Theologien einander gegenüberstehen. sehen, dass Gott durch seinen Propheten klagt die Israeliten an, dass sie ihn verraten haben. Und Gideon interessiert sich überhaupt nicht dafür, sondern sagt, wie kann es sein, dass wir von Gott als unserem Retter erzählen, wenn wir jetzt in einer solchen furchtbaren Situation sind? Das, und es scheint offensichtlich eben auch, obwohl ja sein eigener Vater ein Baalsaltar im Haus hat, scheint er keinerlei Schuldbewusstsein in der Hinsicht zu haben oder zumindest nicht der Meinung zu sein, dass das rechtfertigt, so von den Midianitern unterdrückt zu werden. Das ist schon erstaunlich, ja. Frau Fichtbauer.
Ja, ich habe also in dieser Woche einiges gelesen zum Thema, also Geschichten der Juden, ja, was weiß ich, durch die Jahrhunderte. Und gelesen, dass es immer wieder Vorstellungen gab, dass Gott unmittelbar in die Geschichte einwirken würde. Unmittelbar. Also nicht durch Menschen, sondern wie auch immer. Unmittelbar. Und dass es diese eschatologischen und diese Vorstellungen immer wieder gegeben hat, die dann auch Probleme ausgelöst haben. Das klingt ein bisschen ja auch hier so durch. Der Ewige könnte ja einfach helfen, er könnte eingreifen, wie auch immer. Wir haben das letzte Mal ja gehört, da hat er eingegriffen, indem er es hat regnen lassen, die Erde und die Berge erbeben lassen. Aber wirklich ein unmittelbares Eingreifen Gottes. Ist das eine Sache, die auch heute im Judentum so verbreitet ist?
Verbreitet ist schwer zu sagen. Also man kann schon in der Bibel selber einen Unterschied merken in der Tora, im Buch Josua und zumindest teilweise noch im Buch der Richter wird schon immer wieder ein direktes Eingreifen, was wir Wunder nennen würden, Gottes geschildert. Wenn man weiterliest, bei David kommt das schon viel weniger vor. David ist zwar der Meinung, Gott ist mit ihm und schenkt ihm den Sieg, aber es sind eigentlich normale Schlachten, die gekämpft werden. Und je mehr eigentlich die biblischen Bücher voranschreiten, desto weniger hat man ein Eingreifen Gottes, wie in dem Stil, wie es war im Buch Exodus, mit Feuersäule oder wie wir es bei Jericho hatten, dass Gott selber die Mauern der Stadt fallen lässt. Da haben wir hier vielleicht auch schon ein bisschen einen Umbruch bei Gideon, denn wir hatten ja auch bei der Eroberung von Jericho den Schofar, den die Israeliten, die Jericho umkreisen, beziehungsweise die Priester blasen sollten, und dann fallen die Mauern zusammen, weil Gott, das ist eigentlich nicht der Schofar, sondern es ist Gottes Wille, der die Mauern zum Fallen bringt. Und hier ist es zwar auch das blasende Schofar, aber es ist eigentlich schon eher eine Kriegslist. Das ist nicht, dass in dem Moment irgendwas zusammenfällt, sondern dass es eine gute Taktik war, um die Midianiter zu erschrecken. Also da merkt man schon, dass im Buch der Richter fängt das schon im Vergleich zu Josua mehr an umzubrechen, dass man eigentlich nicht mehr so sehr wirklich Wundertaten Gottes sieht. Und im weiteren Verlauf sowohl der biblischen als auch der nachbiblischen Geschichte kann man allenfalls versuchen, letztlich das Wirken Gottes aus der Geschichte herauszulesen. Das ist auch gerade, wir haben gerade über Purim gesprochen, wo wir das Esther-Buch lesen. Das ist das klassische Beispiel, dass im Buch Esther das Wort Gott nicht einmal vorkommt. Mhm. Esther und Mordechai überlegen, wie retten wir die Juden, ohne auf die Idee kommen, Gott anzurufen. Das ist etwas anders in der griechischen Bibelübersetzung. Da gibt es auch ein Gebet, aber der hebräische Text hat kein Gebet. Da ist der Vers, der am nächsten rangeht, ist, wo Mordechai zu Esther, die noch zögert, zum König geht, zu gehen, sagt, wenn du nicht für das Volk eintreten wirst, wird uns Hilfe von einem anderen Ort kommen. Damit ist vermutlich Gott gemeint, aber es ist völlig klar, Gott steht vermutlich hinter den Kulissen, aber was geschieht, ist menschliches Handeln. Und das ist eigentlich auch das, und manche jüdische Theologen interpretieren das auch ausdrücklich so zu sagen, wir leben eigentlich spätestens eben seit der Zeit nach Esther, oder man sagt ja auch, dass mit dem babylonischen, kurz nach dem babylonischen Exil, mit den letzten Propheten, Haggai, Zacharia und Malachi, die Prophetie aufhört. Dass das eigentlich das Ende ist, wo Gott noch sichtbar durch Wunder eingreift. Und Soloveitchik, der große amerikanische orthodoxe moderne Theologe, hat das auch durchaus als ein Verbergen des Angesichts Gottes bezeichnet, zu sagen, Gott wirkt zwar noch, aber wir können es nicht sehen, er wirkt durch Menschen. Und das ist eigentlich das, was normalerweise geschieht. Aber es gibt eben, und das sind wahrscheinlich auch die Dinge, die Sie gelesen haben, immer wieder, wo das Gefühl war, unsere Situation ist jetzt besonders schlimm und wir sehen eigentlich nicht mehr, wie nach normalem menschlichen Ermessen noch irgendeine Lösung in der Geschichte gefunden wird. Und da betet man erstmal natürlich um direktes Eingreifen Gottes. Und es gibt dann eben die messianischen Erwartungen und eben auch Gestalten, die als Messias-Gestalten aufgetreten sind und meist ziemlich viel Schaden angerichtet haben. Und solche Tendenzen gibt es auch im heutigen Israel, wo man eben auch eben die Frage, können wir die Gründung des Staates, können wir die biblischen Gebiete, die wir 1967 erobert haben, ist da nicht irgendwo der Finger Gottes hinter? Manche sind sich ganz sicher, dass der Finger Gottes dahinter ist. Also von daher ist das ein Thema, das bleibt, weil eben im Normalfall Gott gerade nicht so eingreift. Und das fand ich eigentlich auch so interessant, dass an diesem Vers, wo der Engel oder der Ewige zu Gideon sagt, mit dieser deiner Kraft wirst du Israel aus der Hand Midians retten. Sozusagen Gideon beschwert sich, Gott ist doch überhaupt nicht da, was können wir denn tun? Und Gott sagt ihm, deine Kraft ist es. Der Mensch muss sich im Grunde genommen selber helfen und der verspricht ihm dann, ich werde mit dir sein. Und das versucht Gideon immer wieder bewiesen zu bekommen durch Zeichen. Aber es ist wohl letztlich das, dass der Mensch es tun muss und hoffen kann, dass Gott ihn lenkt.
Ja, auf der anderen Seite, aber warum sagt Gott, kann man mich hören?
Ja, sehr gut. Ja,
auf der anderen Seite, ja, nur 300 Kämpfer, nicht, sagen wir, 3000 oder noch mehr, damit der Ruhm bei mir bleibt. Also, ja, das ist aber wieder, geht in die andere Richtung.
Ja, dann. Genau. Das ist eben gerade, was auch das Richterbuch kennzeichnet, dass das da so im Umkippen ist, könnte man sagen. Es gibt noch Geschichten, wo man ein wunderbares Eingreifen Gottes sieht. Aber gehen Sie mal hin, beweisen Sie das, dass es die 300 Leute, denn Gideon benutzt ja auch die Kriegslist mit dem plötzlichen Feuer und den Schofarhörnern, die den Eindruck von viel mehr als 300 Leuten erwähnen. Also vielleicht war es einfach seine gelungene Taktik. Und ich glaube, das ist genau eben der Gedanke, dass es ist nicht so, dass wir ein Buch haben, bis dahin greift Gott ganz klar selber ein und danach tut er das nicht mehr. Sondern es gibt, und das ist eben gerade im Buch der Richter, diese Übergangsphasen, wo es sowohl das als auch das gibt. Und man so, wahrscheinlich so langsam lernen muss, dass Gott eher verborgen auftritt, aber er manchmal es eben noch anders tut. Aber ich denke, das ist auch ein gutes Beispiel zu sehen, wie solche eigentlich ja geschichtlichen Bücher, natürlich nicht Geschichtsschreibung im heutigen Sinne, aber die Geschichte Israels erzählen wollen, wie viel da eigentlich an theologischen Fragen hintersteckt. Ja, ich denke, dann können wir zu dem zweiten Text von Assis gehen und das ist der geht auf das letzte Kapitel eben, wo Gideon ablehnt, König zu werden, aber den Ephod macht. Gideon lehnt den Vorschlag des Volkes, ihn zum König zu machen, entschieden ab. Seine Weigerung steht im Widerspruch zu den Königsmanieren, die er bei der Hinrichtung der Könige Midians annahm und auch zum Verhalten der Könige Midians ihm gegenüber als eines Königs. Das wird vorher noch das erläutert, als sie es vorher noch ausführlicher in allen möglichen kleinen Details der Erzählung, dass Gideon sich eigentlich wie ein König hier benimmt. In seiner Weigerung, König zu werden, bringt Gideon wieder zum Ausdruck, was zu tun richtig ist, entgegen seines eigenen persönlichen Interesses. Er bringt hier eine theokratische Auffassung zum Ausdruck, die Gott in den Mittelpunkt der Existenz des Volkes stellt. Gideon weigert sich, die Aufgabe des Königs zu übernehmen. weil er darin eine Verletzung des Königtums des Ewigen sieht. Aber widerspricht sich selbst, noch während er redet, und initiiert sofort die Errichtung des Ephod, der ebenfalls den Kult des Ewigen verletzt. Wie kann man diesen frontalen Widerspruch in Gidons Handlungen erklären? Die Erklärung ist in den Bestandteilen des Ephod verborgen. Gidon bittet, gebt mir jeder einen Nasenring von seiner Beute. In der Zusammenfassung wird alles, was gesammelt wurde, berechnet. Das Gewicht der goldenen Nasenringe, die er erbat, war 1700 Gold, die man sich wohl als Stück Gold oder sonst was vorstellen muss. Aber der Vers fährt fort und beschreibt, ohne den Mondschmuck, die Tropfengehänge und die Purpurkleider, die an den Königen Midians waren, und ohne den Schmuck an den Hälsen ihrer Kamele. Diese Dinge wurden nicht vom Volk gebracht, sondern von Gidon selbst. Wir sahen oben, dass Gideon den königlichen Mondschmuck von den Hälsen der königlichen Kamele nahm als Beute des siegreichen Königs von den besiegten Königen. Es zeigt sich, dass der Ephod als ein Monument zur Verewigung des Sieges Gidons über die Könige Midians errichtet wurde. So begreifen wir auch die Betonung des Ortes, an dem dieses Siegesmonument aufgestellt wurde. Und er stellte ihn in seiner Stadt in Ophra auf. Die Betonung der Errichtung des Monuments in Ophra, der Stadt Gidons, zeigt, dass es dazu gedacht ist, Gidon zu verherrlichen. Durch das Aufstellen des Monuments in Ophra macht Gidon Ophra zu einem Zentrum der Wallfahrt und der Verewigung seines Namens. Und diese Realität spiegelt sich wieder in dem Satz, und ganz Israel hurte hinter ihm her dorthin. Uns scheint, dass dieser Widerspruch zwischen der Ablehnung der Königswürde und der Schaffung des Ephod ein wesentlicher Bestandteil der Erzählung und der Persönlichkeit Gideons ist. Gidon schaukelt wie ein Pendel zwischen positiver und negativer Führerschaft. Er kennt den richtigen Weg, den er einschlagen soll, und beabsichtigt, ihm gemäß zu handeln. Aber der Herrschaftstrieb gewinnt die Überhand über ihn. Und er will doch den Effort schaffen und damit sein Werk verewigen. Die Darstellung dieses Widerspruchs veranschaulicht die zerstörerischen Wirkungen, die ein Anführer, der nach persönlichen Beweggründen handelt, herbeiführen kann. Ja, soweit der Abschluss von der Gideon-Geschichte in dem Zwiespalt eben zwischen göttlicher und menschlicher Herrschaft. Sind dazu Nachfragen, Anmerkungen? Herr Müller.
Ja, ich glaube, dass hier an für sich Gelegenheit ist, mal wirklich darüber zu reden, was ist ein Ephod?
Der Ephod kommt einerseits vor, das haben wir auch gerade in den Wochenabschnitten, in der Kleidung des hohen Priesters, ein
das
Kleidungsstück,
Brustbild.
Das mit Steinen besetzt wird.
Ja, dieser Brustlatz.
Genau, das ist, ich schaue gerade mal nach, wo es.
Ja, dann gibt es eine Definition, dass Ephod also eine Art Schürze ist, die also oben um den Hals gebunden wird, genau wie wir eine Küchenschürze haben. Und dann ist natürlich bei dem Ephod noch der sogenannte Groschen. Was ist das denn?
Ja,
der
das
Ephod
sind die.
Mit seinem Groschen.
Das kommt, also kommt in Exodus 28, wo die Kleider des hohen Priesters beschrieben werden.
Ja, ist es ein Kleidungsstück.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Kleidungsstück, aber Sekunde, ich muss gerade mal auf Hebräisch aufschauen.
Aber hier ist es kein Kleidungsstück mehr.
Genau, da werden wir gleich noch drauf kommen.
Ja.
Also wir haben in Exodus 28,6, da, also ich sehe hier, Luther übersetzt es den Priesterschurz. Also dieser Schurz ist der Ephod. Und ist da eben eindeutig ein Textilstück, das aus verschiedenen Textilien gewebt ist und aber auch Steine, die sozusagen wohl eingefasst sind, enthält, die eben
Die Namen der Stämme.
dazu gehören, aber an die Namen der Stämme, deswegen wollte ich eben genau gucken. Die Namen der Stämme, das ist schon, was Sie angesprochen haben, der Choshen, was eben auf noch ein weiteres Teil, fängt in Exodus 28, 15 an, Brusttasche übersetzt es Luther, das kommt nochmal, das wird irgendwie befestigt auf dem Ephod. Und da sind dann eben Steine eingefasst, die 12 Stämme Israels symbolisieren. Der Choshen ist sozusagen, der braucht uns hier nicht weiter zu interessieren, das ist was Spezifisches für den hohen Priester, aber der Ephod scheint eben danach ein Textil zu sein, etwas, was man anziehen kann und einige der Übersetzungen auch im Buch der Richter übersetzen eben auch in Bezug zu Gideon, übersetzen das auch als eine Art Mantel.
Ja, aber hier ist doch
Nee.
der Ausdruck schaffen. Schaffen wird gebracht und dann steht es hier ausdrücklich als Monument
Ja,
errichtet.
genau. Also
Das ist
ich
so
würde auch
irgendwie ein Altar.
ja, also
Ja, aus diesem Gold gemacht. Es heißt doch hier,
auch, ja.
also aus 1700 Goldschekel.
Ja.
So, und Gideon machte daraus ein Ephod und
Genau.
stellte es in seine Stadt. Also es ist irgendwie ein goldenes Monument, sonst würde
Ja.
nämlich dann nicht kommen. Und ganz Israel trieb dort damit Abgötterei. Und das brachte Gideon und sein Haus zu Fall. Denn natürlich, der Ewige zürnt ihm. Und zum Fall kommt er, weil nämlich sein Enkel, das kommt also in Richter 9 ja vor, da heißt es, brachte seine Brüder und so weiter 70 Mann auf ein und demselben Stein
Ja,
um.
Abimelech, der Sohn, es ist nicht der Enkel,
Ja, der Sohn, ja. Also
seine Brüder
das heißt,
ermordet,
es
ja.
muss aus dem Gold zusammengeschmolzenes, was weiß ich, Monument gewesen sein. Es erinnert ein bisschen an das goldene Kalb. Das
Wollte
habe
ich
ich
gerade
daran erinnert.
hinzufügen, dass sie sagen auch, also auch Assis sagt das und andere Ausleger, also es scheint, obwohl wir eben im Buch Exodus den Ephod ziemlich eindeutig als ein Kleidungsstück haben, auch wenn das Steine enthält, dass bei all den Dingen, die hier genannt sind, aus denen der Ephod zusammengesetzt ist, das eine Form von Monument sein muss. Es kann kein Textilstück sein. Und da legt sich eben wirklich sehr nahe der Vergleich mit dem goldenen Kalb. Auch sozusagen sich ein Bild zu machen, das man aufstellen kann. Und es irgendwo ein Ersatz für Gott sein soll. Also das ist mit Sicherheit eine Anspielung auch, die sich hier findet und natürlich auch zeigt, wie schwerwiegend das Ganze ist.
Ja, und
Das
der
darf man
Satz, der letzte Satz, und ganz Israel hurte hinter ihm her, ist einwandfrei der Angriff gegen eine Art von Götzendienst.
Ja, genau. Also das Urteil sozusagen des biblischen Textes ist
Ja.
eindeutig, dass das auf gar keinen Fall geht. Das,
Also jetzt in der meiner Bibel heißt ganz Israel trieb dort damit Abgötterei. Damit. Also
ja,
mit diesem.
genau.
Das man muss gerade mal genau die Formulierung im hebräischen Text nachsehen.
Und das
Also
brachte.
sozusagen, es hurte ganz Israel hinter ihm, was der Ephod sein müsste. Es könnte theoretisch auch Gideon sein, dort nach. Aber dieses Hinterherhuren ist etwas, was sehr häufig, also gerade auch bei Hosea, bei Ezechiel eben als Ausdruck für Götzendienst eben mit der Anspielung einer unanständigen Frau. Es ist kein Ehebruch, es ist
Ja,
aber aber
im Originaltext heißt es ja, Vaisnu.
ja,
Ja.
eben ist das Wort, was eben die Sona, da hatten wir die Rahab in Jericho, die war eine
Genau.
solche Dame, die
Ja.
diese Beschäftigung hatte. Also in dem Sinne, ja, dieses Israel hurte hinterher, auch irgendwie zu sagen, Gideon hat es errichtet und die anderen wären sozusagen dahinterhergezogen. Es entwickelt eine Anziehungskraft. Denn es war ja, ich meine, im Unterschied zum goldenen Kalb bittet ja nicht das Volk darum. Das Volk wollte Gideon zum König machen und hat keinen Ersatz gefordert. Das ist Gideons Initiative, die aber recht erfolgreich ist, könnte man sagen. Und er schafft damit einen neuen Wallfahrtsort de facto in seiner Heimatstadt.
Ja, Moment.
Man kann sie hören.
Der zweite Autor macht daraus was ganz anderes.
Ja, ja, darum habe ich.
Er macht daraus,
da können wir dann.
Er wird ein Gott klein gemacht, nur zu einem Gegenstand, den man wegräumen kann. Ne?
Ja, das bietet sich sicher, wenn wir den gelesen haben, nochmal anders zu vergleichen. Darum habe ich
vielleicht gehen wir nochmal der Reihe nach ein Stückchen weiter.
Von Assis zu nehmen, weil das eben in dem nächsten Text, den wir jetzt von Meir Bar Maimon sehen werden, eine ganz überraschende Deutung geben wird. Bin ich sicher, wie Ihnen das gefallen wird, und man kann da sicher unterschiedlicher Meinung darüber sein. Es ist auf jeden Fall einerseits, würde ich sagen, eine sehr typische israelische Auslegung, was wir jetzt bekommen werden, sozusagen eine Übertragung der Gideon-Geschichte in israelische Realität. Andererseits werden wir am Ende des Textes sehen, dass Meir Bar Maimon eben gerade kein typischer Israeli ist, sondern den Konsensus verlassen hat. Und ich habe dann auch noch ein bisschen in seiner Biografie, was ich finden konnte im Internet, gestöbert und bin also auch darauf gekommen, dass er heute in Paris lebt und Mitarbeiter an dem Projekt der Biblia Arabica, diese Bible in Arabic among Jews, Christians and Muslims ist. Also auch da offensichtlich eher interkulturelle Wege geht und ihm vielleicht auch nicht, er vielleicht auch lieber in Paris als in Israel lebt, was wir sicher ein Stück besser verstehen können, wenn wir gleich das Ende von seinem Text gesehen haben. Also er hat das wohl, den Text wohl mehr oder weniger verfasst, als er an seinem Doktorat saß. Mhm. Seine Magisterarbeit war über die Männlichkeit im Richterbuch. Also von daher heißt das wohl dieses Kapitel, dieser Artikel, etwas, was er wahrscheinlich ein Nebenprodukt seiner Magisterarbeit, und sein Doktorat war dann über die Vorstellung von Männlichkeit im Buch Ezechiel. Also offensichtlich ist das etwas, was ihn sehr interessiert. Und wir hatten ja beim letzten Mal eben gerade Darstellungen von Frauen und weiblichen Mythen. Also auch in dem Sinne ist das vielleicht ein bisschen Ergänzung und eben wirklich eine Aktualisierung, die, denke ich, in der Form wirklich heute nur in Israel möglich ist, das auf diese Weise zu übertragen. Ja. In diesem Essay möchte ich den Prozess untersuchen, der Gideon zu einem Mann gemacht hat. Der Prozess, der ihn zu einem Soldatenmann machte, war erst abgeschlossen, als Gideon Gott, den Krieger, angezogen und Gott Gideon angezogen hatte. Schließlich wurde der Prozess erst vollständig begriffen, als Gideon seine Bekleidung mit JHWH ablegte, um den Ephod zu erschaffen. Dabei Gott auf die Stufe eines verachteten Bildnisses reduzierte und sein eigenes männliches Bildnis von dem eines Kämpfers zu dem eines Selfmade-Mannes zurückverlagerte. Durch diese Handlung reduziert Gideon Gott auf den Status einer Uniform, das temporäre Kleidungsstück, das ihn zu einer bestimmten Kategorie von Männlichkeit gemacht hat. Mit anderen Worten, ich möchte die kulturelle Bedeutung des Bildes Gideons von einem Soldaten zurück zu einem Zivilisten darlegen, in der Hoffnung, dass auch ich eines Tages meine Uniformen endgültig ablegen kann, in der Hoffnung, ein Zivilist zu werden. Der Winter 1996 änderte mein Leben, oder zumindest änderte es beinahe. Es war der Winter, in dem mein zerbrechliches Ich, das Ich eines israelischen Teenagers, der gerade die Schule abgeschlossen und keine Vorstellung von seiner Identität oder der Welt der ihn umgebenden Identitäten hatte, den israelischen Identitätsschnellkochtopf für das neue israelische Ich betrat. Das Ich, das für immer am Körper haften wird, das Ich, das jeden Israeli, wo er auch ist, kennzeichnet. Das Kainszeichen, das Ich des Soldaten. In diesem Moment der Rekrutenvereidigung an der Westmauer hatte der Prozess meines Mannwerdens und meines kulturellen nationalen Entstehens seinen Höhepunkt erreicht. Von jetzt an konnte ich mich einen wahren Israeli nennen und Teil einer Institution sein, die ohne mich nicht überleben konnte. Eine Institution, die mich gebildet hatte, sodass ich Teil von ihr sein konnte. Der Bezugspunkt für die Bildung eines Mannes in unserer biblischen Geschichte ist natürlich JHWH. Aber dieser Gott muss zuerst bei sich selbst Ordnung machen, bevor er ein Bezugspunkt oder Fokus sein kann oder vielleicht zurückfordern kann. Die Situation, die am Anfang von Richter 6 in Vers 1 bis 6 beschrieben wird, stellt eine verheerende Realität submissiver israelitischer Männlichkeit dar. Die Midianiter haben Israel 7 Jahre lang unterdrückt. Die Israeliten, die die Midianiter fürchten, graben Tunnel und verbergen sich in Höhlen, arbeiten hart, um ihr Land zu erhalten, nur um dann zu sehen, dass andere dessen Erträge ernten und stehen der Gefahr einer Hungersnot gegenüber. Gottes Antwort auf diese Situation, in die er selbst die Israeliten gebracht hat, ist ein Retter entsprechend des bekannten Rezepts des Richterbuches. Bevor jedoch dieser Retter kommt und die Katastrophe abwendet, wird er zunächst sorgfältig einem langen Prozess des Mannwerdens, der nicht nur ihn, sondern auch den Ewigen selbst beeinflusst, unterworfen. Im ersten Gespräch zwischen Gideon und dem Ewigen will Gideon Beweise. Zuerst stellt er die Fähigkeiten seines Gottes in Frage. Danach stellt er seine eigenen Fähigkeiten in Frage, da er der Jüngste und Ärmste in seiner Familie ist. Gideon begreift, wie die männliche Hierarchie funktioniert. Um zu dominieren, muss man reich, mächtig und natürlich nicht der Jüngste in der Familie sein. Die Antwort, die der Ewige gibt, wird in 6,12 gegeben und jetzt in Vers 16. Ich werde mit dir sein. Aber das reicht Gideon nicht. Er will Beweise. Der erste Test, den Gideon den Ewigen absolvieren lässt, steht am Anfang einer ganzen Reihe. Und in allen behauptet sich der Ewige. Nach jedem Erfolg wird Gideon mehr ein Mann. Und auch der Ewige wird immer mehr ein Mann Gott. Diese symbiotische Beziehung zwischen den beiden Männern ist der Faden, der dieses Narrativ zusammenwebt. Der Ewige braucht Gideon, um seine eigene hegemone Männlichkeit zu zeigen. Und Gideon braucht den Ewigen, um ein Kriegermann zu werden. Nach dem ersten Test beginnt Gideon wieder an Gott zu glauben. Oder glaubt vielleicht zum ersten Mal an ihn. Und in 6,22 gesteht er es. O Adonai, Ewige. Jetzt, nachdem der Ewige Gideons Glauben begründet hat, bittet er ihn darum, etwas für ihn zu tun. Den Altar seines Vaters zu zerstören und den Pfahl der Asherah umzuhauen, einen neuen Altar für den Ewigen zu bauen und mit dem Holz der Asherah ein Brandopfer darzubringen. Durch die Zerstörung des Altars seines Vaters verstärkt Gideon sein und des Ewigen männliches Bild, indem er auf 2 Ebenen handelt. Zunächst zerstört er den Baal, reinigt sein Haus von dem Einfluss einer anderen männlichen Gottheit, Baal, der Gott der Fruchtbarkeit, und opfert einen Stier, das Symbol des Baal, auf den Überresten des Altars dieser Gottheit mit dem Holz der Asherah, dem Phallus Baals. Diese Handlung verkleinert Baal und seine Männlichkeit, und das ist die 2. Ebene. Baals Altar befindet sich im Haus seines Vaters. Mit seinem Handeln greift Gideon de facto seinen Vater und die Beziehung seines Vaters zu einer anderen Männlichkeit an. Er ist tatsächlich der einzige Richter im Buch der Richter, der sich seinem Vater entgegenstellt. Diese Handlung repräsentiert Gideons Antreten eines neuen Weges. Eines Weges, der dazu führen wird, dass er stärker werden wird als sein Vater und mehr ein Mann als dieser unter der Führung des ultimativen Mannes. JHWH. Die alte Generation einer Mann-Baal-Beziehung ist jetzt vorbei und schafft Raum für einen neuen Mann und einen neuen Gott. Lilian Klein behauptet, dass Gideon ein Feigling ist. Er gehorcht dem Ewigen, aber in der Nacht, aus Angst vor den Leuten der Stadt. Ich möchte das Gegenteil behaupten. Gideon glaubt Gott nicht und will immer wieder Beweise. Das macht ihn nicht zu einem Feigling oder weniger zu einem Mann, sondern genau das Gegenteil. Gideon ist ein anderer Held, ein anderer Prototyp Mann, wenn man so will. Er ist rational, unabhängig, sich selbst genügend. Und, wie wir am Ende der Erzählung sehen werden, ein Self-Made-Man, der selbst denkt. Und obwohl er den Befehlen des Ewigen gehorcht, hat er doch seine eigenen Gedanken. Gideon ist jetzt das Haupt einer Familie, stärker als sein Vater und der Repräsentant der wahren Mann-Gott-Gestalt. Der Ewige nennt ihn mächtiger Held. Sein Vater Jerubbaal. Mit diesen beiden Namen und einem verbesserten Bildnis des Männlichen zieht Gideon in die Schlacht. Mit 6,33 beginnt der Kriegszyklus. Hier, wie in den anderen Erzählungen des Buches, erwarten wir, dass Gott den Krieg gewinnen und gute Zeiten folgen werden. Dies wird in der Tat geschehen, aber ebenso geschieht etwas anderes. 6,34a ist ein sehr skandalöser Vers, der, wenn man ihn mit dem Ende des Gideon-Zyklus verbindet, ein unerhörtes Ergebnis haben wird. Es gibt mehr als 100 Verse in der hebräischen Bibel, in denen die Wurzel Lavash auftritt und in allen bekleidet jemand jemanden anders mit irgendeiner Form von Bekleidung unter Benutzung der kausalen Hefehlform. Ein Verb, das anzeigt, dass jemand etwas an jemandem tut. Ein Beispiel ist in 1 Samuel 17, und Saul zog David seine Uniform an. In Gideons Fall ist es Gottes Geist, der Gideon bekleidet, ihn durch eine sprachlich fast unmögliche Form zu einem Mann macht, der tatsächlich mit Gott bekleidet ist. Diese sprachliche Form hat jedoch mehrere biblische Parallelen, die das Bekleidetsein mit einer abstrakten Eigenschaft beinhalten, das durch die Wurzel Lavash in der Kalfform, wie wir sie hier haben, bezeichnet wird. Das Tragen eines Geistes durch Amasai, 1 Chronik 12, 19, wieder in einem militärischen Kontext. Der Geist Gottes, der den Priester Zacharia bekleidet, in 2 Chronik 24, 20. Und die Gerechtigkeit, mit der Iob bekleidet ist und die ihn trägt, in Iob 29, 14. Dies bedeutet, dass der göttliche Geist den Helden nicht nur auf die Schlacht vorbereitet, sondern im wörtlichen Sinn die Gestalt des Helden annimmt oder entsprechend seiner Gestalt geformt wird. Der Ewige ist jetzt Gideon. Und je stärker Gideon wird, desto stärker wird auch der Ewige und umgekehrt. Gideon ist der Ausdruck der Leistung des Ewigen hinsichtlich der Führung und der militärischen Fähigkeiten. Ebenso wie ich als Soldat die Uniform der IDF, also der israelischen Armee, trug, so trug mich die IDF. Ich wurde ihre physische Manifestation, die Materialisierung ihres Mythos von Männlichkeiten und von Israel, wenn man so will. Zu Beginn der Gideon-Geschichte haben wir nicht nur ein schwaches Israel und einen schwachen Gideon, sondern auch einen schwachen Gott. Der Ewige braucht sein Volk stark, um selbst stark zu sein. Keine starke Führungspersönlichkeit kann ein schwaches Volk haben. Daher ist Gideon in jeder Hinsicht Gott und Gott in jeder Hinsicht Gideon. Das Ich, das Gideon gerufen hat, ist jetzt durch ein anderes Ich ersetzt. Ein Ich, das man Gideon, JHWH, nennen kann. Gideon macht sowohl einen Prozess des Männlichwerdens als auch des Mythoswerdens durch. Er wird ein Soldat und ein Soldat braucht eine Uniform. In diesem Fall ist die Uniform nichts weniger als der Geist des Ewigen. Auf der politisch-kulturellen Ebene fungieren solche Uniformen als Mythos. In dem Moment, wo Gideon mit Gott bekleidet ist, sind seine Handlungen Gotteshandlungen. Die israelische Armee benutzt die Tradition, um ihre eigenen Mythen zu schaffen. Ein israelischer Bürger schwört nur einmal in seinem oder ihrem Leben der Nation die Treue. Und dies geschieht am Ende seiner oder ihrer Rekrutenausbildung. Die Zeremonie ist eine einen Mythos schaffende Einrichtung. Sie verbindet die jungen Israelis mit ihrer Nation, indem sie ihnen sagt, dass Israel vor allem eine Nation ist, die eine Armee hat. Und manchmal umgekehrt, eine Armee, die eine Nation hat. Diese Armeeuniformen, die die eingeschworenen Novizen tragen, sind Israel. Ähnlich wie Gideon mit dem Ewigen bekleidet ist und im Austausch dazu der Ewige mit ihm bekleidet ist, wird der junge zeitgenössische Israeli in dieser einen Mythos schaffenden Zeremonie Teil von Israel. Im midianitischen Lager hört Gideon ein Gespräch zwischen zwei Midianitern, in dem der erste seinen Traum erzählt und der zweite ihn interpretiert. Dies ist nichts anderes als das Schwert des Israeliten Gideon, des Sohnes Joaschs. In seine Hand hat Gott Midian und das ganze Lager gegeben. Die Interpretation des Traums bringt alle Modelle der Männlichkeit zusammen. Zunächst haben wir das Schwert, dann den Israeliten Gideon, den Sohn des Joasch. Nicht nur sein Volk, sein Vater und Gott krönen Gideon, sondern er erhält volle Anerkennung auch von dem fremden Mann, dem Feind, dem anderen Mann, der das selbst widerspiegelt. Und dieser andere Mann erkennt nicht nur Gideons Überlegenheit an, sondern auch JHWH als den wahren Gott. Sowohl der Ewige als auch Gideon werden stärker und mächtiger und sind ganz und gar bereit, dies der Welt zu zeigen. Zurück im Lager sagen die Israeliten, ein Schwert für den Ewigen und für Gideon. Gideon kann nicht sehen, was die Midianiter und die Israeliten sehen. Dass er ein Schwert hat, dass er ein militanter Anführer ist, der einen totalen Krieg führt, der zu ethnischer Säuberung führen wird, alles entsprechend dem Masterplan des Ewigen. Gideon besitzt Intelligenz und Rationalität und auch das Schwert, den großen männlichen Phallus. Er kann es nicht sehen, weil er mit ihm bekleidet ist, weil der Geist Gottes, der Geist des Kriegers, ihm so fest anhaftet, dass er mit ihm eins geworden ist. Ähnlich können junge zeitgenössische Israelis nicht sehen, dass ihre Uniformen ihnen immer noch anhaften, auch wenn die 3 Jahre ihres Pflichtmilitärdienstes vorbei sind. Ich werde auf das ganze Kapitel 8 und die Aspekte von Gideons Handlungen gegenüber Ephraim und den Anführern von Midian nicht eingehen, sondern direkt zu der ironischen und überraschenden Szene übergehen, in der der Zyklus kulminiert. 8, 22 bis 28. Die Israeliten bitten Gideon und seine Dynastie, über sie zu regieren. Maschall. Gideon antwortet, dass weder er noch seine Söhne über Israel herrschen werden, sondern nur der Ewige. Dann beginnt er, von dem Gold, das Israel während des Krieges erbeutet hat, ein Ephod zu erschaffen. Das Verb Maschall bezieht sich in der Mehrheit seines Vorkommens in der hebräischen Bibel nicht auf Gott als sein Subjekt. Darüber hinaus bezieht es sich nie auf Gottes Herrschaft über Israel. Gott führt Israel und leitet es als Hirte, aber nie regiert er über es mit dem Verb Maschall. Nur 2-mal außerhalb unserer Geschichte ist Gott das Subjekt des Prädikats Maschall im 2. Buch der Chronik. Und in beiden Fällen regiert er über fremde Könige. Dies und die 3-malige Benutzung des Verbs in Gideons Antwort in Bezug auf seine Regierung reduziert die Bedeutung des Ewigen als ultimativen Anführers und macht ihn zu nur einem Herrscher unter anderen. Nach genauer Betrachtung kann, was wie eine gute, bescheidene Antwort Gideons an Israel aussieht, als trickreich und ins Lächerliche ziehend gesehen werden. Gott ist kein großer Mann, er ist nur einer unter anderen Herrschern und er sieht wie ein Ephod aus. Gideon tut, was kein Richter vor ihm getan hat. Er gibt sein Amt auf und geht zurück nach Hause und lässt das Amt zu Gottes Verfügung. Aber dies ist nicht das Ende unserer Erzählung. Gideon muss sich selbst des Geistes Gottes entkleiden. Und er tut dies durch die Schaffung des Ephod, eine Art von Bekleidung, eine Art von Uniform, wenn man so will. Zum ersten Mal wird Gideon ein Mann, nachdem er den Altar seines Vaters zerstört und seinen Vater, Baal und die Leute der Stadt überwunden hat. Seine männliche Identität wird stärker, je mehr die Geschichte fortschreitet. Er kämpft, herrscht und kontrolliert, bis er von den Israeliten gebeten wird, über sie zu regieren. Das vollständige Begreifen seines eigenen Selbst, seiner Männlichkeit, geschieht jedoch, nachdem er Gott von sich abnimmt und ihn in der Mitte der Stadt aufstellt, sich Gottes Geistes entkleidet und im Gegenzug Gottes Bildnis in der Gestalt eines goldenen Ephod einfriert. Da wird Gideon der eine und einzige Self-Made-Man. Ein Mann, der sich nach seinem eigenen Bildnis erschafft. Ein Mann, der nicht nur mit Gott kämpft und ihn ohne körperlichen oder mythischen Schaden besiegt, wie Jakob in Genesis 32, sondern ein Mann, der Gott ganz und gar überwindet. Gideon tut das Unmögliche. Es gelingt ihm, die Verantwortung, ein Anführer und Krieger für den Ewigen zu sein, abzuwerfen, seinen eigenen Mythos zu schaffen und ein sich selbst genügender Mann zu werden, der Gott nicht nötig hat. Damit macht er sich über Gott, den Herrn der Heere, lustig und reduziert ihn auf ein Ephod, das aus der Kriegsbeute gemacht ist. Vergessen wir nicht, dass Gideon sich nicht damit begnügt, bloß ein Mann zu werden. Er nimmt de facto ein neues männliches Modell an. Reich, mächtig und als außerordentlich sexueller und fruchtbarer Patriarch hatte Gideon 70 Kinder von verschiedenen Frauen. Er ersetzt die Männlichkeit, die Gott ihm gab, durch eine andere Männlichkeit, die für ihn besser war, ohne Kriege, und friert die Männlichkeit des Ewigen, des Kriegers ein. Gideon zeigt, wie lächerlich es ist, stolz auf den Krieg zu sein und Männlichkeit darauf aufzubauen. Anfang Sommer 1996 ging ich zur Kaserne für die Einberufung der Rekruten zurück. Dieses Mal, um meine Uniform zurückzugeben und den Armeedienst vorzeitig und für immer zu verlassen. Es war nicht einfach, denn man kann die israelische Armee nicht ohne einen Grund verlassen. Man muss einen Beweis für unzureichende Gesundheit oder geistige Unfähigkeit bringen, um ausgemustert zu werden. Mit anderen Worten, man muss weniger männlich werden. Da ich eine körperlich sehr gesunde Person bin, musste ich geistige Instabilität behaupten und vorweisen. Nach 3 Monaten fortdauernder psychologischer Einschätzungen gelang es mir, dies zu tun, nachdem ich immer wieder dasselbe Mantra wiederholte. Ich bin ein normaler, glücklicher Junge, aber sobald ich die Uniform trage, werde ich eine andere Person, für deren Handlungen ich keine Verantwortung übernehmen kann, da ich nicht diese Person bin. Es war nicht leicht, aber ich wusste damals, wie ich es heute weiß, dass ich mich, um ein Zivilist, eine Person zu sein, des israelischen Mythos entkleiden musste. Ich musste mich freimachen von den Kriegsspielen, die nur mehr und mehr Blut vergießen und Trauer bringen. Gideon lehrte mich, dass es in Ordnung ist, sich zu entkleiden, wenn man ein volles Leben führen will. Man muss nicht Teil des Spiels sein, wenn man nicht will. Ja, soweit Ben Maimon. Sicher keine Exegese im klassischen Sinn, sondern eine persönliche Aktualisierung des Textes, aber das ist in der jüdischen Tradition ja durchaus erlaubt, auch Dinge zu lesen in Texten, die noch nicht gerade der Wort sind. Nachfragen, Anmerkungen, Frau Fichtbauer.
Ja, am Schluss. Also er will nicht sich frei machen von den Kriegsspielen. Und man muss nicht Teil des Spiels sein, wenn man nicht will. Wenn ich das auf heute übertrage, spielt Israel im Gazastreifen. Also das Wort Spiel, das stört mich sehr. Erstens. Zweitens, davor, ja, ein Mann, der sich nach seinem eigenen Bildnis erschafft. Er will also Mann sein, gleich Soldat sein, gleich Israeli sein, ablegen. Und ich habe mich genauso gefragt wie Sie, wo wohnt er jetzt? Ich guck dich nach, ja, in Paris. Also da muss ich nachschauen, genauso. So, aber jetzt wird er Zivilist. Und er hat eine andere Männlichkeit. Diese Männlichkeit resultiert schließlich darin, dass er 70 Kinder zeugt mit verschiedenen Frauen. Ist das jetzt die Rolle der Männlichkeit, also wenn ich das jetzt rollentheoretisch jetzt betrachte, ist das die männliche Rolle, die er annimmt im Vergleich zur militärischen Rolle, gleich ja dann dem Mythos Israel. Aber Israel ist kein Mythos. Also das kann, wenn man es als Mythos betrachtet, ein Mythos kann ich zur Seite schieben. Aber nein, es ist ein Land mit lebendigen Menschen, die sich verteidigen müssen. Und ich empfinde dann hier sein Männlichwerden auf seine Art irgendwie als Ohrfeige an diejenigen, die versuchen, Israel zu erhalten, den Staat zu erhalten.
Das Letztere würden sicher eine Menge Israelis so unterschreiben. Und darum sagt er ja auch am Schluss, es war nicht leicht, das zu tun, weil ihm klar ist, dass man sich damit aus dem Konsensus herausbewegt. Ich glaube, wenn ihr hier von Kriegsspielen spricht, will nämlich nicht sagen, dass das harmlos ist, sondern er und dass es kein echtes Blutvergießen ist, sondern er spricht auch vorher davon, dass er eben kein weiteres Blutvergießen will, sondern ja vielleicht so ähnlich wie er das Lächerlichmachen Gottes mit dem Ephod beschreibt, zu sagen, es sind zwar sehr blutige und sehr reale Kriegsspiele, aber vielleicht wären sie auch nicht nötig und in dem Sinne sozusagen den Kriegen ihren Ernst zu entziehen. Was seine alternative Männlichkeit angeht, ich glaube nicht, dass er 70 Kinder haben möchte oder der Meinung wäre, dass er jetzt mit wer weiß wie vielen Frauen zusammenleben kann. Dass wir, ich glaube, man muss eher sozusagen die Quintessenz, wie Gideon nach dem Machen des Ephod dargestellt wird, als jemand, der eben nicht versucht, sich zu beweisen durch kriegerische Tätigkeiten, sondern durch ein gutes, privates Leben, das das Wohlstand gibt, das Familie ist. Und das kann man dann sicher in anderen Details für heute anpassen. Aber irgendwo dieser Gegensatz sicher zwischen Krieg und einer friedlichen, schöpferischen Identität, denke ich, da denkt er so wohl irgendwo dran, vermute ich. Brigitte.
Ja, ich würde das auch gegenüberstellen. Einmal der Kriegsherr, der Tod bringt, und einmal der potente Mann, der 70 Kinder zeugt. Das ist natürlich genau das Gegenteil. Das ist ja was Lebensschaffendes. Was mich an diesem Text wirklich sehr beeindruckt hat oder wo ich sofort dran denken musste, das, was gerade bei uns in der Presse in den letzten Tagen eine Rolle spielte, das, was einige Soldaten in Gaza im Überschwang ihrer Männlichkeit und ihrer schon auch Überzeugtheit von dem, was sie da tun, halt sehr viele Dinge angerichtet haben, sehr viel Zerstörung angerichtet haben, die eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Und zum Beispiel in Geschäften oder auch in Häusern, die sie erobert haben, dass sie da extra die Überreste, was die Menschen da hinterlassen haben, bewusst zerstört haben und auch mit verachtungsvollen Worten belegt haben. Das haben sie selber mit dem Handy aufgenommen und das war hier Thema. Und das trifft sich irgendwie mit dem, was er hier beschreibt, dass eben der Soldat in der Uniform die Tendenz hat, dass diese Männlichkeit so überhöht wird, dass sie Ausmaße annimmt, die eigentlich nicht mehr angemessen sind dem, was er tut. Daran musste ich jetzt sofort denken. Ja. Und so insofern, das ist für mich sehr logisch, dass man, und das muss man eben auch natürlich der israelischen Armee, da kommt es halt zu Dingen, auch im Alltag, wo ja Soldaten an allen Ecken stehen, die nicht immer angemessen sind, weil eben dahinter eine Auffassung von Männlichkeit steht, womit ja zum Beispiel auch Soldatinnen in ihrem Alltag zu kämpfen haben, weil sie sich eine Art von Aggressivität antrainieren oder antrainiert bekommen, die sie dann auch im Alltag nur noch schwer ablegen können. Also dass man da auch wieder rauskommen muss aus dieser soldatischen Perspektive. Das ist, glaube ich, ganz, ganz richtig. Und das, er hat daraus halt eine Konsequenz gezogen. Ja. Und ja, das fand ich jetzt interessant an dem Text, dass er das so in den Alltag und auch in den selbsterlebten Alltag holen kann.
Ja, ich denke auch dem, was Frau Fichtbauer sagte, wegen der Sache des Mythos. Also natürlich einerseits braucht Israel eine Armee, aber wie die Armee gesehen wird, wie wichtig es ist, in dieser Armee gedient zu haben, das sind sicher Dinge, die mit Mythos zu tun haben. Und weil ich selber war schon in dem Alter, als ich Israelin geworden bin, wo nicht mehr in Frage kam, dass ich noch eingezogen würde. Also von da habe ich da selber die Erfahrung nicht gemacht. Aber und bei Frauen ist es wohl auch weniger. Aber ich merke das so manchmal bei Männern, die auch eben Freunde sind aus der Zeit, wo sie in der Armee waren. Das ist auch eine ganz besondere Beziehung, die zwischen diesen Kameraden besteht. Und ja, es ist schon ein, denke ich, auch ein Männlichkeitsritual. Also damit hat er sicher recht zu sagen, dass eben das Eintreten in die Armee ist eben auch wirklich letztlich Israeli und wirklich Mann zu werden. Das hat eine Menge damit zu tun und kann natürlich auch hochproblematisch werden. Er sagt auch an einer, hier war ja auch ein Satz, wo er eben auch auf weibliche Soldatinnen zumindest im Personalpronomen eingeben. Und an einer anderen Stelle sagt er auch, dass es ja auch Soldatinnen gibt, aber er sagt immer, das lässt sich, das Bild des Soldaten bleibt männlich. Und das merkt man schon auch bei vielen Soldatinnen, die auch automatisch im Grunde genommen, wenn sie denn, soweit sie in Kampfeinheiten kämpfen, was ja die wenigsten Frauen eigentlich immer noch tun oder auch, wenn auch teilweise daran gehindert ist zu tun, dass die auch ganz klar männliches Verhalten übernehmen dann. Also die Frauen, die sozusagen richtig aufgenommen werden wollen, die machen auch eine, würde ich sagen, Männlichwerdung in gewisser Weise dann durch. Und in dem Sinne, obwohl die israelische Armee sicher die erste auf der Welt war, die sozusagen auf die gleiche Weise Männer und Frauen eingezogen hat, kann man sie, glaube ich, schon sehr eindeutig als Männlichkeitsinstitution sehen. Das, ja, glaube ich, ist ziemlich klar, wenn man sich das so von außen ansieht. Herr Schmidt. Sie sind noch stumm geschaltet. Schwierigkeiten. Vielleicht dann erstmal Herr Müller, während Herr Schmidt noch versucht.
Ja. Ja, ich möchte mal die Kernfrage hier aus diesem Soldatentum nennen. Was macht die Uniform mit einem Mann? Das ist die eine Frage. Und natürlich auch, warum haben wir so viele Institutionen, Vereine, Grüppchen, ich denke mal hier an die Heilsarmee, an Johanniter und andere, die speziell eine Uniform geschaffen und sie auch tragen. Das heißt also, als erstes würde ich antworten, die Uniform zerstört das Individuum. Ja, der Mann oder auch die Frau in Uniform tritt in eine anonyme Gruppe ein, sie wird Teil dieser Gruppe, aber er verliert ihr sein Ich.
Ja, ich denke, da ist eine Menge dran. Und man könnte auch sagen, wieso braucht man zum Kämpfen Uniformen? Warum kommt nicht jeder in seinen, de facto macht das keine Armee heute, seit Jahrhunderten schon nicht mehr, macht man das nicht, dass Armeen keine Uniformen haben. Also das scheint sehr wichtig zu sein, um diese Einheit und Entindividualisierung zu schaffen. Vielleicht manchen, die eine schwache Identität haben, kann es vielleicht eine Identität geben. Aber es ist dann natürlich nicht ihre eigene, sondern eine kollektive.
Ja. Und diese Mannbarkeit, die dann eben groß geschrieben wird, die haben wir ja fast in allen Kulturen. Ja. Wir haben ja auch in afrikanischen Völkern, wir haben die sogenannte Rite de Passage. Mhm. Ja, das ist das Gleiche wie Mann werden.
Und eben hier am Beispiel der israelischen Gesellschaft sieht man es eben sehr deutlich. Man kann es sicher auch in anderen Gesellschaften zu anderen Zeiten, also es ist kein Einzelfall. Ich meine, auch die Nazis mit ihren ganzen Uniformen, die sie
Ja.
hatten, keine Frage, dass das da auch ganz wichtig war. Und
Ja, was ist Bar Mitzwa?
wobei eine Bar Mitzwa, würde ich auch sagen, die ist eigentlich sogar noch wirklich individuell, denn die macht ja jeder Junge für oder auch jedes Mädchen heute für sich. Das,
Ja, aber es ist eine, die Aufnahme in eine
ja, es ist
Gemeinschaft.
ein Rite de Passage, aber eben gerade keiner, da würde ich sogar noch sagen, es ist einer, der, wo man seine Identität, man tritt in ein Kollektiv ein, wird Teil der Gemeinde, aber behält seine Individualität. Das ist, und wird nicht so vereinnahmt, wie es hier ist, auch irgendwo. Das wäre doch mal ein interessanter, weiter darüber nachzudenken. Herr Smith, funktioniert es inzwischen?
Ja, ich glaube, ich habe mich
Ja, jetzt kann man Sie
nicht
hören.
stumm gesagt. Ja, bin ich. Ja, ich habe zwei, ich habe schon einige Dinge sind, die schon jetzt gefragt und gesagt worden sind, sind für mich ein bisschen klarer. Aber ich habe eine Frage, praktische. Er schreibt hier, ich war im Winter 96.
Er meint wahrscheinlich den Januar oder Februar. Ich habe auch in einem Moment
Ja.
gedacht.
Und dann hat er denselben Jahr, ist er
Ja, er sagt ja, es hat 3 Monate gedauert, bis er sich hat als untauglich erklären lassen. Also von
Ja.
daher muss das irgendwann im Januar, Februar gewesen sein und
Ja.
dann im Frühsommer, dass er sich dann hat ausmustern
Aber
lassen.
war das dann während die 3 Jahren, dass er in der Dinge war, oder
Ja,
danach?
also er war offensichtlich insgesamt nur 3 Monate in der Armee. Vom
Okay.
Winter 96 war es, also weil Winter kann ja, könnte ja Januar oder Dezember 1996 sein, aber offensichtlich meint er eben Januar,
Ja, okay.
Januar oder Februar 96 und war dann eben bis zum Sommer 96.
Naja,
Ja,
meine
gut.
persönliche Geschichte ist ein bisschen auch so gelaufen, weil ich war im Militärdienst, dann ganz schnell zu erwähnen, in 72, nee, 71, Juli 71 bis Ende 72. Und ich wollte eigentlich nicht rein. Aber weil ich mich da nicht, da war ich 21, also ein bisschen älter als das jüdische oder Menschen in Israel, auch Frauen, was ich gerade gehört habe, und weiß, in die Armee gehen. Und ich habe da mit großer Mühe bin ich da reingegangen, damals, weil ich das eigentlich nicht konnte, psychisch konnte ich damals nicht sagen, von ich weigere. Jetzt würde ich total weigern. Das hätte bedeutet, dass ich damals für 3 Jahre im Gefängnis, praktisch beinahe Isolation. Aber ich weiß wohl, dass ich danach dann geweigert habe, um die Wiederholung zu machen. Und dann ist in der Tat, aber damals war bei mir, das ist, was er dann hat, er hat eine Gründe. Ich hatte damals den Grund, und das sehe ich jetzt mit der Situation, die wir jetzt heute in Europa jedenfalls haben, anders. Damals habe ich gedacht, diese Weise von Verteidigen, ich denke, dass wir uns anders verteidigen müssen. Aber damit denke ich, dass damals die Leute, die in der Sowjetunion deren Macht hatten, andere waren und mehr, dass man da besser mit umgehen konnte als westliche Mächte damals, als jetzt mit Putin. Und das ist, darum würde ich jetzt sagen, ich würde, wenn ich so alt wäre, sagen von ja, ich würde eigentlich gerne die Ukraine helfen, dass sie es gewinnen gegen Putin. Und ich kann auch sagen, ja, die haben auch schlau gemacht, wenn Putin das erste Tag kam, den 24., haben sie rund um Kiew ihr Land unter Wasser gesetzt. Und das haben wir Niederländer in der Geschichte auch gemacht, gegen die Spanier oder gegen andere Mächte. Das hat nicht immer geholfen, aber es hat manchmal geholfen. Also solch etwas Schlaues oder so ein taktisches Manöver getan. Und ja, das ist, was mich jetzt so beschäftigt von diesen Diskussionen, die ich höre, auch von anderen, ja, warum wir nicht die Ukraine genug Waffen geben, um wirklich mal einen richtigen Schlag gegen Putin zu geben. damit er weiß, womit er zu tun hat. Weil ich, was er getan hat in den 90er Jahren in Tschetschenien und nachdem er selber Präsident war und dann der Krim und noch andere, oder was da in Georgien, also ich darf das alles nicht wiederholen. Der Mann ist wirklich, ja, ich nenne ihn, ja, verrückt ist nicht das richtige Wort, er ist, ja, psychisch überhaupt nicht gesund. Und was ich immer weiß, was ich gehört habe, dass wenn er in Dresden war, Menschen, die sagen jetzt, von allen, die da in den Stasi-Gebäude saßen, in Dresden, war er der Schlimmste. Also, und wir denken, oder viele Menschen in Deutschland und auch in Europa denken von, ja, wir können noch mit ihm reden, aber ich sehe, was alles, was er getan hat, sehe ich das nicht so. Aber gut. Also da ist was, dann denke ich, ja, was passiert, wenn Putin demnächst vor Berlin steht? Ja, ich denke, ich bin dann in Irland, mein zweites Vaterland.
Ja, weil da sieht man, wie man in unterschiedlichen historischen Situationen auch möglicherweise zu unterschiedlichen Antworten kommen kann, ob es richtig ist zu kämpfen oder nicht, ob es einfach nur ein männliches sich selbst bestätigen ist oder ob es lebensnotwendig ist zu kämpfen.
Ja, genau.
Die israelische Armee ermöglicht nicht, den Militärdienst zu verweigern, wenn jemand sagt, er ist Pazifist. Das ist kein anerkanntes Argument. Also man kann es versuchen, aber es wird im Normalfall nicht anerkannt. Und das sind auch, also auch Leute, die, meistens waren es gar nicht unbedingt Pazifisten, aber Leute, die aufgrund der spezifischen Situation gesagt haben, wir sind nicht bereit, in der Armee zu dienen, die sind auch ins Gefängnis gegangen. Das war, bei den ersten waren es wirklich oft Haftstrafen, die fast so lange wie der Militärdienst waren. In den letzten Jahren ist es wesentlich kürzer geworden.
Und über Israel dann noch ein Ding. Ich habe so viel Geschichte gelesen in letzter Zeit, ich habe das so mal erwähnt, von Zimmermann, von Zuckermann, die beide ein Buch ausgegeben haben, von Meron Mendel, von Shlomo Sand, dass ich denke, ja, über Israel, da ist man auch sehr gezwungen von, was passiert da und wie können wir ein Gegenteil, als was jetzt passiert, da bewirken. Aber gut, da bin ich selber
noch. Ja, das schneidet auch nochmal ein ganz neues Thema an. Herr Müller hat sich noch gemeldet.
Ja, ich möchte mal in den ersten Stock steigen und zwar auf das Gottesbild kommen. Wenn er hier schreibt, also es schafft Raum für einen neuen Mann, das ist in Ordnung, und einen neuen Gott. Das heißt also, hier ergibt sich doch wirklich die Frage, ist er der Meinung, der Kommentator, ist er der Meinung, dass Gott sich ändert?
Ich denke ja, dass Gott eben dadurch, dass er sich Gideon nimmt und dass er durch Gideon wirkt, kann Gott nicht unverändert bleiben, sozusagen. So, genauso wie eben Gideon sich mit Gottes Geist bekleidet wird, so muss sich das auch auswirken auf Gott.
Ich denke schon, Gottes Geist ist was ganz anderes. Das passt ja. Aber wie ist es dann in unserer Generation? Sind wir der Meinung, dass Gott sich von heute auf morgen verändert, dass er also eine Evolution durchmacht? Wird er erwachsen?
Ob man es erwachsen nennen kann?
Ja,
ich glaube schon, dass es, sei es unsere Vorstellung von Gott oder Gott selber. Ich glaube, das kann man auch schon in der Bibel sehen, wo es ja auch sehr unterschiedliche Gottesbilder gibt und vielleicht man bei manchen auch schon sagen kann, das sind historische Prozesse, wie Gott handelt. Man könnte zum Beispiel sagen, habe ich jetzt kürzlich nochmal nachgeguckt, bei der Sintflut, wo Gott erstmal die ganze Menschheit und nicht nur die Menschheit, sondern die Tiere und die Erde vernichtet. Und nach der Sintflut sagt er, ich werde es nicht wieder tun, Aber ja. Obwohl der Mensch sich nicht geändert hat, das Schreben seines Herzens ist immer noch böse. Also sozusagen, Gott hat denselben Menschen vor sich, aber entscheidet sich jetzt, er macht das nicht wieder. Ja. So.
Aber vor der Sintflut sagt er zuerst mal, es reut mich, dass ich diese Berufung da geschaffen habe.
Exegeten, also, die das überhaupt nicht haben können, die sich nicht vorstellen können, aber ich glaube schon, dass Gott dynamisch ist und auch Mose eigentlich bei all seinen Versuchen, wenn Gott zürnt und das Volk wieder vernichten will, gelingt es ja eigentlich immer wieder, Gott umzustimmen. Also mit Sicherheit ist Gott jemand, der sein Verhalten auch ändern kann. Ob man das jetzt als einen linearen Evolutionsprozess sieht, ist nochmal eine andere Frage. Aber auf jeden Fall ist Gott dynamisch und nicht immer derselbe, würde ich sagen. Ja,
gut, man könnte auch wankelmütig sagen.
Manchmal ist es ja auch ganz gut, wankelmütig und nicht stark zu sein und nicht zu stark auf seinem Standpunkt zu bestehen. Hat alles unterschiedliche Seiten. Ja, hier ist noch eine Meldung, Wolfram.
Ja, es sind doch aber eigentlich nur unsere Vorstellungen von Gott, also unsere Bilder, die wir haben, die da zum Tragen kommen. Und die ändern sich doch immer.
Ja.
Das ist eben auch die Frage, wie weit ist es Gott selber und wie weit sind es unsere Konzeptionen von Gott? Das ist was man sehr schwer trennen kann, denn wir können natürlich nicht von uns absehen, auch wenn wir eben offenbarte Texte sehen, und es ist immer unsere Interpretation dabei. Darum sehen wir ja auch, dass wir in der modernen Zeit auch Fragen an biblische Texte haben, wo ein paar hundert Jahre vorher niemand drauf gekommen wäre, sie zu stellen. Und da gibt es natürlich Unterschiede auch. Und von daher ist es wohl sowohl Gott selber als auch die Bilder von Gott. Oder wenn wir eben Bilder von Gott, das haben wir auch bei Josua oft gemerkt, die kriegerischen Bilder, die Vernichtung, dass wir uns sehr schwer damit tun. Und das ist eben die Frage, ist es das Gottesbild von damals oder ist es dieser Gott, mit dem wir uns schwer tun?
Naja, das kommt ja so weit, dass wir also zum Beispiel im Alten Testament von dem strafenden Gott sprechen. Und jetzt allmählich bei uns kommt ja die Meinung auf, zumindest, dass Gott überhaupt nicht straft.
Ja, also zumindest schon seit Jahrzehnten gibt es eine wachsende Zahl von christlichen Exegeten, auch die sagen, man kann das auf keinen Fall so gegenüberstellen, dass man im Alten Testament den strafenden und im Neuen den liebenden Gott hat. Das kann man, denke ich, relativ leicht beweisen. Aber eben, es kommen neue Fragen, auf die man neue Antworten findet. Mhm. Frau Fichtbauer noch.
Ja, ich wollte noch mal auf das Thema, Gideon zieht Gott an, also bekleidet sich mit ihm. Und dann war das Thema Uniform, weil das ja auch für den Autor eine große Rolle spielt. Das wurde eben so total negativ dargestellt. Nein, eine Uniform, also ich kenne eine Geschichte, Kostümprobe. Da wird geschildert, wie jemand eine SS-Uniform anzieht und wie er sich plötzlich dadurch irgendwie auch innerlich ändert. Das ist die negative Seite. Positiv. Ich kann mich nur an jemanden wenden, an die Polizei, weil ich diesen Mann als Polizisten, und dann sage ich für mich immer noch, als Freund und Helfer erkenne. Das Gleiche bei der Heilsarmee, nämlich das wurde eben zitiert. So, und dann möchte ich mich wirklich, ich bin also wirklich kein Anhänger der Heilsarmee, aber dennoch möchte ich mich für die Heilsarmee jetzt einsetzen. Denn Menschen können nur erkennen, diese Person dort wird mir helfen, weil sie diese Uniform der Heilsarmee trägt. Das heißt, dass die Uniform hat also dann auch eine positive Seite. So, und jetzt weiteres. Also Gott macht ja ein Ephod. Das heißt, er beschränkt Gott eben auf eine Figur, ein Bild, irgendeinen Klumpen Gold oder ich weiß nicht was, und er kann ihn zur Seite schieben. Er macht ihn klein. Und jetzt, was den Autor angeht. Er macht Gott auch klein. Er will mit Gott, mit dem Ewigen letztlich nichts zu tun haben. So, und ich habe in der letzten Woche von einem jungen Mann aus New York gehört, der in einer ganz orthodoxen jüdischen Gemeinde aufgewachsen ist, wo jede Kleinigkeit für ihn geregelt wurde, einschließlich natürlich der Wahl seiner Frau. So, und der wollte sich befreien, ist nach Dresden gegangen, hat gesagt, ich konnte nichts anderes studieren als Bibelwissenschaften, ich hatte keine formale Bildung, also habe ich Judaistik und Bibelwissenschaften studiert, und er macht sich zum Rabbiner. Er hat in Dresden eine Synagoge aufgemacht. Man konnte sehen, wie er mit seinen beiden kleinen Töchtern mit der Tora-Rolle da vorbeikam und zitiert und auch sich anzog mit allem, was dazugehört, mit diesen Fäden und der Kippa und allem und so weiter. Und er sagt, ich glaube nicht an Gott. Also da, ich habe gedacht, der kann doch keine Synagoge, der kann doch keine jüdische Gemeinschaft. So, aber wirklich, der dezidiert, ich glaube nicht an Gott, genau wie dieser Autor hier auch. Aber also das kann ich nicht begreifen. Man muss ja keinen dogmatischen Glauben haben. Da kommen wir ja her, vor allem vom Katholizismus. Legen wir zum Teil ab. Es gibt Dogmen, da glaube ich nicht dran, obwohl ich katholisch bin. Also auf Fahrt Mariens in den Himmel leiblich. Also damit kann ich nichts anfangen. Ich werfe sogar den Dogmatikern vor, dass sie sich überhaupt auf diese Sache eingelassen haben. Aber dennoch, es muss doch gewisse Glaubensinhalte, Sätze geben. Ein grundsätzliches Fundament. Ich kann nicht sagen, ich glaube nicht an Gott, jetzt bin ich Rabbiner. Also wie geht das?
De facto gibt es auch in Israel eine säkulare Institution, die säkulare Rabbiner ausbildet. Also eine Frage, wie man die Identität sieht. Wir sehen, es gibt eine Menge Dinge zum Nachdenken. Und es ist sicher auch nochmal wichtig, natürlich auch an die positiven Aspekte der Uniform, die natürlich auch dazu zugehören. Und ja, ich glaube, wir lassen die Dinge, da wir schon eine Viertelstunde überzogen haben, also stehen. Aber ja, freut mich, dass die Texte auf jeden Fall wieder sehr anregend waren und Stoff zum Weiterdenken geben. Da können Sie ja weiter drüber nachdenken, bis wir uns dann ja erst in 3 Wochen wieder sehen werden. Es kommt dann natürlich auch wieder rechtzeitig die Nachricht, Sie zu erinnern, dass wir uns ja wieder treffen. Und da muss ich Ihnen ja fast schon frohe Ostern bis dahin wünschen.
Also, ja.
Aber ja, ich freue mich dann aufs Wiedersehen. Dann geht es weiter mit, wir haben ja nur ein Kapitel, der Sohn Gidons, der eben Jahrkönig werden möchte, Avimelech, und der das auf eine sehr brutale Weise tut. Und da werden wir uns auch nochmal mit diesem Thema von Königtum und der Gewalt nochmal auf einer ganz anderen Ebene auseinandersetzen können.
Jawohl.
Dankeschön.
Okay. Ja, Dank. So viel für heute Abend. Alles Gute.
Vielen Dank, alles Gute.
Kulthof.